Frau Alex, sagen Sie doch mal Ihr Sprüchlein auf.
Attacke.
Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 99. Mein Name ist René. Was?
Schnapszahl.
Erschreckt mich doch nicht so. Ich bin schon älter, das macht mein Herz nicht mit.
Dein Name ist René.
Genau. Außerdem mit dabei die Schnapsnase Alex.
Ja, hallo.
Und der lernbegeisterte Marvin.
Ja, hi.
Ja, das ist was Blöderes fiel mir jetzt an der Stelle nicht, Entschuldigung.
In der Tat.
Ja. Erstes Heimspiel, 3 Punkte kassiert. Ja, so geil. Sollte es doch laufen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es war jetzt kein Spiel für Fußballfetischisten und oder Technikfanatiker im wahrsten Sinne des Wortes, aber hey, das war Hoffenheim. Die stehen mit dem Rücken zur Wand. Da war es klar, dass das Spiel schwierig wird. Aber wir haben 3 Punkte geholt und das ist alles, was wir brauchen.
Ja, ein großer Eintracht-Fußball-Blog beschrieb es mit dem Wort Rumpelsieg und ich glaube, das trifft es mehr als genau.
Ja, na klar, aber guck mal, im Endeffekt, wenn du überlegst, was wir letzte Woche gesagt haben, da war unsere Einschätzung auch im Endeffekt so, dass wir eher einen knappen Sieg vermuten und kein ganz klares Ding, ja. Weil, wie gesagt, Hoffenheim, ja guck mal, die haben sich ja zwei Tage oder einen Tag vor dem Spiel haben sie sich auch nochmal mit ein paar Neuen verstärkt, wenn ich überlege, dass zum Beispiel Polanski einen Tag vorher noch hier für Mainz trainiert hat und dann jetzt einen Tag später schon für Hoffenheim dastand. Die spielen natürlich dann auch wieder mit anderen Mitteln. Insofern kann natürlich auch nicht immer ein super Spiel bei rauskommen, aber 3 Punkte und das ist wichtig, finde ich.
Ja, dann halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück, ne? Mit meinem letzte Woche-Tipp 3-0. Wir hauen die Hoffenheimer weg. Wenn da nichts geht, wann denn dann?
Okay, ja.
Ich bin da schon mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen. Also für mich war Hoffenheim halt tatsächlich, liegt am Boden, muss man nur nochmal nachtreten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel auch ein bisschen anders gelaufen wäre, wenn wir mit einer Top-Besetzung angereist wären, beziehungsweise angetreten wären. Also was man halt echt sagen muss, es gibt so ein paar Stellen, an denen machen wir einen Verlust nicht wett. Und das hat man halt gestern gesehen. Ich war vom Quatsch, was rede ich denn hier? Vorgestern. Am Samstag gesehen, genau. Ich war vom Celozzi mehr als enttäuscht. Da habe ich mir eigentlich gedacht, naja gut, Jung können wir ganz gut kompensieren. Aber Jung und Schwegler, das ist halt schon schwer. Und ich meine, dass Delanic kein guter Ersatz für einen Schwegler ist, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen.
Naja, gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, Lanić hat für mich, also ich habe, was ich gesehen habe, hat Lanić für mich ein absolut solides Spiel gemacht. Also Lanić hat nicht nur das Tor geschossen, Lanić hat, ich glaube, seine beste Saisonleistung gezeigt. Also natürlich ist er kein Schwegler, das ist ganz klar, aber ich meine, der hat ja nicht das Geld von einem Schwegler gekostet.
Das ist ja auch gar nicht das, was ich sagen wollte. Ne? Also geht nicht darum zu sagen, er hat scheiße gespielt, aber es ist halt einfach ein Klassenunterschied.
Und ja, wir haben keine zwei erste Mannschaften, die gleichwertig sind, das ist ganz klar. Die Bank fällt dann schon ab, aber dafür muss ich sagen, hat Lanić ganz gut gespielt, also mir hat er echt gut gefallen. Ja, und gut, Celozzi, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Celozzi war, der Defensive fand ich den okay. Offensiv kam halt für mich gar nichts. Also die Flanken kamen so gut wie gar nicht an. Das fand ich ein bisschen schwach. Aber
das hat mich eigentlich überrascht, weil normalerweise ist er echt ein starker Ersatz. Und von ihm hatte ich halt wirklich erwartet, dass er einen Jungen nicht 1-1 ersetzen kann, aber nahezu annähernd. Und das war ja halt auch das, was er bislang immer gezeigt hat. Also wir hatten ja auch schon Situationen, wo ein Junge auf die 6 gerückt ist und ein Celozzi dann für ihn auf der Außenbahn gespielt hat. Das hat er eigentlich immer ordentlich gemacht und deswegen hat es mich umso mehr enttäuscht, wie er da aufgetreten ist. Weil also ich fand zwar keine Glanzleistung.
Ja, nee, eine Glanzleistung war es nicht. Wie gesagt, defensiv fand ich ihn eigentlich relativ gut, offensiv nicht so ganz. Aber muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich meine, wir haben zwar erst in der 35. Minute das 1-0 gemacht, auch durch Lanić, wie gesagt, das war gut, kann man so oder so sagen, ob das jetzt legal war oder nicht, aber davor hatten wir schon ein paar Chancen, aber ich will auch mal sagen, unser Problem lag auch wieder daran, dass wir den Stürmer, den wir da vorne hatten, dass der die Dinge halt auch nicht eingeschweißt hat. Wenn ich mich daran erinnere, dass Matt Moore die Riesenchance hatte, mit einem einfachen Kopfball irgendwie das Tor zu machen und den dann versemmelt, gar nicht dann den Versuch dann noch startet, den Ball wieder rein ins Spiel zu bringen. Also ein gescheiter Stürmer macht da auch schon das 1-0 und da läuft das Spiel vielleicht auch ganz anders.
Ja, aber ja, vor allen Dingen, was man halt auch gesehen hat, also im Normalfall hast du halt vorne deinen Stürmer, der den Ball mal hält, mal ein bisschen verteilt und vielleicht auch mal reinbringt, aber du hast in der Regel dann auch noch einen Meier dahinter. Der kam aber vorne in der Offensive überhaupt nicht zur Geltung, ja. Weil er halt relativ oft mit nach hinten gegangen ist. Also dieses Wechselspiel, was normalerweise Rode und Schwegler machen, mit hinten zur Innenverteidigung laufen, die hoch und weit geöffnet stehen und sich da den Ball mit abholen, da ist heute Meier relativ oft mit eingesprungen. Und, ja. Und der musste einfach hinten einem Lanić unter die Arme greifen, um da mit ja ein bisschen Meier und viel Lanić und Schwegler halbwegs zu kompensieren. Und deswegen hattest du da in der Offensive halt auch wieder einen Tacken, der fehlt.
Ja. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, trotzdem hatten wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen. Hätten wir die mal konsequenter genutzt, wäre es auch nicht so dramatisch gewesen. Ne?
Absolut.
Definitiv. Also da waren ein paar Dinger dabei. Der Kopfball von Meier relativ direkt zum Anfang. Mhm. Der hätte schon drin sein können.
Habe ich nachher nochmal im Fernsehen gesehen. Also im Stadion sah das Ding halt echt, da dachte ich mir, ja, okay.
Ja, dachte ich auch, aber bei der ersten Wiederholung habe ich auch gedacht, ohne Probleme mal drin sein können, ja.
Naja, auf jeden Fall. Aber man muss halt auch mal wieder sagen, natürlich, das Spiel war schon relativ eng. Wenn ich mir daran mich in die Zeit zurückversetze, in der Hoffenheim dann noch das 1:1 gemacht hat, da war es auch wirklich eine sehr große Drangphase der Hoffenheimer oder auch davor schon. Da konnten wir auch wieder froh sein, dass wir Kevin Trapp haben, der die Dinger wirklich wieder gut rausgeholt hat. Trapp hat wieder ein grandioses Spiel gemacht. Also trotz der einigermaßen eingespielten Abwehr mit Zambrano und Anderson, die mir beide insgesamt gut gefallen haben. Auch ein Anderson hat für mich zum Beispiel ein Spiel gemacht, wo ich sagen kann, hier, meine Güte, nach den ganzen Verletzungspausen, die er jetzt hatte, wieder so zurück ins Spiel zu finden. Na gut, okay, beim 1:1 sah er nicht ganz so gut aus, aber insgesamt hat er auch ein gutes Spiel gemacht. Aber man muss halt sagen, hätten wir einen Trapp nicht da hinten, der hätte das ein oder andere Spiel dann schon anders ausgesehen und vielleicht auch am Samstag wieder.
Ja, absolut. Vor allen Dingen auch Hoffenheim war halt oft viel zu blöde, ums Tor zu treffen. Also da war eine Situation, da standen sie, waren sie in einem Konter, haben sie uns erwischt. Ich glaube, das muss in der zweiten Halbzeit gewesen sein, weil wir da auf die Ostkurve gespielt haben. In der ersten Halbzeit muss es gewesen sein. Und da haben sie irgendwie in die Mitte zurückgepasst und da der Hoffenheimer Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dreht sich erst dreimal um die eigene Achse, um zu gucken, wen kann er da noch anspielen. Ist dann auch noch irgendwie auf dem falschen Fuß, stolpert ein bisschen. Also ja, da hätten sie das Ding, da war der Trapp auch irgendwie gerade draußen, hat er da nochmal geklärt. Da hätten sie echt, also da waren Chancen dabei, wo sie echt zu blöd waren und dann einfach auch 5 Sekunden gebraucht haben und dann waren halt auch wieder genügend Eintrachtfüße dazwischen. Von daher, die haben sich halt schon deppert angestellt.
Ja, man muss ja sagen, Hoffenheim hat ja eigentlich nur einen konstant funktionierenden Spieler in der Offensive und das ist der Kevin Volland. Das ist der Volland, den ich auch so gerne mal bei der Eintracht sehen würde, der uns in der letzten Saison auch schon 2 Buden eingeschenkt hat in der Rückrunde, als er für 1860 noch gespielt hat. Also der merkst du, das ist ein Stürmer, das ist ein richtig guter Stürmer. Ja, der weiß, wo das Tor steht, der hat einen Instinkt. Zum Glück waren die anderen viel zu dusselig. Ja, sei es ein Usami, der irgendwie auch kaum ein Spiel gefunden hat, oder dieser Joselu. Ja, der hat auch vielleicht mal viel Geld gekostet, aber so wirklich prägnant ein Spiel prägen kann er auch noch nicht so wirklich. Da können wir froh sein, dass es auch ein Hoffenheimer Unvermögen war, was uns jetzt nicht großartig gefährdet hat. Man muss ja auch sagen, also ich meine, der Volland, der eben besagte, hat ja dann das 1:1 gemacht in der 65. Minute. Aber ich muss sagen, man hat jetzt nicht so gedacht, oh mein Gott, jetzt geht's wieder komplett nach hinten. Das hatte ich nicht gedacht. Ja, das hast du auch nicht gedacht. Hast jetzt auch keine Angst gehabt im Endeffekt, ne?
Dass es komplett nach hinten geht, hatte ich nicht gedacht. So auf die Art, oh mein Gott, jetzt haben sie uns. Aber ich war schon froh, dass das 2:1 gefallen wäre.
Auch so schnell, ne?
Ja, und mir wäre es auch sehr recht gewesen, wenn das 3:1 noch hinterhergekommen wäre. Weil so war es halt gerade in den letzten Minuten. Da wurde es ja echt nochmal mit den vielen langen Bällen vorne rein. Da wurde es ja echt nochmal haarig. Zumal ich auch unser System nicht mehr verstanden habe die letzten paar Minuten. Vielleicht sah es am Fernseher anders aus, aber wofür wurde der Russ zum Schluss eingewechselt?
Ey, macht keinen Sinn.
Auf welcher Position hat denn der da gespielt?
Ja, defensives Mittelfeld einfach mal irgendwie sowas gespielt. Ich weiß nicht, der hat einfach irgendwie versucht, die Defensive stabil zu halten. Und das Problem ist, wenn du einen Russ einwechselst und der irgendwas stabil halten soll, ist das Einzige, was er vielleicht stabil halten kann, seine Haare auf dem Kopf oder so, aber mit Sicherheit nicht eine Abwehr. Das ist dann halt auch das Problem. Also der hat da eher nur für Unruhe gesorgt. Das hast du ja dann auch gemerkt, als er dann irgendwann mal zusammengeprallt ist mit dem Wiese. Ja, also das ist dann halt also für mich eher so ein Unruheherd, aber gut, hat das Spiel jetzt auch nicht entscheidend negativ geprägt, zum Glück.
Nee, das nicht, aber ich habe es halt auch überhaupt nicht verstanden. Und ich habe die ganze Zeit auch versucht, mal irgendwie so aufs Feld zu gucken, so, naja, wo sortiert er sich denn ein? Hat er dann auch gedacht, naja gut, er versucht vielleicht auf der Sechswurst zu machen. Hat dann aber immer wieder so Innenverteidiger-Spielzüge mitgemacht. Also verstanden habe ich es nicht und das hat dem Spiel auf keinen Fall gut getan. Also ihm da irgendwie ein Goodie zu geben, dass er vielleicht eine Auflaufprämie bekommt, weiß ich nicht. Also da hätte man irgendwas anderes machen können.
Ja, waren ja auch dann nur zum Glück nur 3 Minuten, die er dann gespielt hatte.
Ja, gut, aber bei so einem engen Ding wie 2-1 können halt auch 3 Minuten nachher verheerend sein.
Natürlich, hast ja gemerkt, als es den weiten Freistoß gab, wie sie mit nach vorne gelaufen ist, die dann mehr oder weniger aneinander geprallt sind. Dann gab es nochmal die Ecke, die sie zum Beispiel im Fernsehen, glaube ich, auch gar nicht mehr gezeigt haben, wo du aber trotzdem das Gefühl hattest, also ich meine, ich war jetzt, wie gesagt, nicht im Stadion, ich habe es im Fernsehen gesehen, aber dass du trotzdem das Gefühl gehabt, oh meine Güte, jetzt, man zittert nochmal ein bisschen, weil es ist jetzt kein komplett fester Sieg, ja, da kann doch immer noch mal was passieren, wenn diese komische Wiese das Ding nochmal einschmeißt. Zum Glück ist nichts passiert. Aber das sind so Zittermomente, die du dann auch hast. Die Alex hat im Stadion bestimmt da nochmal da gestanden und hat gedacht, scheiße, jetzt will ich aber, dass es ja der Typ jetzt endlich mal abpfeift hier.
Ja, also ich war schon froh, wie der Abpfiff kam. Also ich muss sagen, dass ich das, dass ich das gar nicht so wirklich wahrgenommen habe. Also es war schon so, dass hinten die langen Bälle reinkamen, aber vielleicht nimmt man das auch tatsächlich anders war, wenn man halt hier über die ganze Entfernung bis hinten zum Tor auf das Spielfeld runterguckt. Also war die Entfernung zu weit. Mir ging's halt schon dann so ein bisschen an die Nerven. Aber jetzt ich habe das nicht so gefährlich wahrgenommen. Also ich habe zwar schon gemerkt, die sind als vor unserem Tor. Aber ich hätte jetzt nicht sagen können, wow, das war ja nochmal richtig eng, weil das waren ja nochmal 300-prozentige.
Ja. Nö, das waren sie auch nicht. Aber gut, vielleicht bist du auch einfach schon ein bisschen relaxter im Endeffekt. Ja. Schon so viele Eintracht-Spiele miterlebt.
Ja, ich habe auch das Gefühl, mit dem Trapp da hinten ist mir nicht mehr ganz so Angst und Herzinfarkt gefährdet wie bei anderen. Ja. Und außer der Russ steht jetzt auf dem Platz. Also dann, oder der Matmur geht an den Ball. Dann kriege ich auch immer das Herzflattern.
Ja, aber man hat schon einen deutlichen Unterschied zwischen Russ und Andersen gesehen. Ne? Also ich glaube, das Thema Stammplatz in der Innenverteidigung hat sich jetzt auch erstmal bis auf Weiteres geklärt, oder wie seht ihr das?
Ja, auch. Also für mich gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Die Sache hat sich auch am Samstag wieder klar gezeigt, wenn Zambrano fit ist und Andersen fit ist, ist das unsere erste Innenverteidigung. Da kommt nichts nach. Russ hat sich das eine Spiel, wo er sehr gespielt hat, jetzt auch Punkt spielt, hat er sich nicht dementsprechend nachhaltig empfohlen, dass man hier großartigen Einsatz noch in Erwägung ziehen sollte. Gibt es keine zwei Diskussionen. Zambrano, Andersen. Das ist unsere Innenverteidigung. Ja.
Genau, aber dann bitte halt wieder den Jungen auf rechts. Gibt doch mehr Sicherheit darüber.
Ja, auf jeden Fall. Für mich hat übrigens ganz gut gespielt, fand ich eigentlich. Der Oczepka fand ich auch nicht schlecht. Ne? Also hat auch wieder viel versucht so von Flanken. Ich muss sagen, auch wenn nicht immer seine Flanken zu Erfolgen führen, aber er strahlt grundsätzlich eine gewissere Gefährlichkeit aus, als es noch vor 2-3 Jahren der Fall war bei anderen Linksverteidigern.
Ja gut, ich meine, der war ja auch an dem 1-0 durchaus beteiligt mit seinem Dribbler da durch die Mitte.
Ja, genau. Ja, hat ja auch. Also es gibt immer wieder einige gefährliche Aktionen. Aber gut, okay, wir haben ja eben schon den Stürmer behandelt, der Matmur. Ist es wahrscheinlich, dass der auch nächste Woche noch aufläuft, oder was meint ihr?
Nö. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie es jetzt weitergeht. Ne? Also es wurde ja heute, beim Arzt in Langen der Herr Lakic gesichtet, woran ich nicht mehr geglaubt hat. Ich weiß auch nicht, warum man es jetzt dann auch nicht schafft, heute eine Unterschrift über diesen Scheißvertrag zu kriegen.
Aber haben sie da, also zumindest wenn ich das Ding bei der FR sehe, waren das jetzt alles nur noch Formalien und das Thema ist jetzt soweit durch.
Die Formalie ist die Unterschrift von Wolfsburg. Also okay. Da ist noch keine trockene Tinte drunter.
Okay.
Ja, ich hatte
also er hat wohl schon seine Rückennummer bekommen, er hat wohl auch schon seine Klamotten bekommen, er soll morgen früh um 10 Uhr trainieren, da ist noch Potenzial zum Schiefgehen.
Ach doch, da steht's. Lediglich eine Unterschrift von Wolfsburg fehlte noch, okay.
Ist ja auch unwichtig. Wer braucht schon die Unterschrift von Wolfsburg? Nee, aber auch so, wie sich Wolfsburg eigentlich geäußert hat, kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass da noch viel schief geht. Da hat ja auch der Alofs gestern im Interview noch ein bisschen was zugesagt. Von daher, gehen wir einfach mal guten Glaubens davon aus, dass es zu 99% fix ist, dass das morgen in Lakic mit trainiert. Und dann spielt er auch für mich nächste Woche.
Ich wollte gerade sagen, also dann wird der für mich auch am Samstag, sind wir glaube ich wieder dran, 18:30? Ja.
Ja, 18:30, Topspiel.
Genau, wird der auch dann da auf dem Platz stehen. Also warum sollte noch ein Matmur oder ein Ocean da von Anfang an auflaufen? Der ist
also Ocean definitiv nicht. Ocean sitzt meiner Meinung nach auf der Tribüne nächstes Wochenende. Und dafür kommt Larkic in den Kader. Und der wird auch von Anfang an, der wird in der Startelf stehen. Also da gibt es auch überhaupt nichts rumzudiskutieren. Also egal, was der macht, wie lange der keine Spielpraxis mehr hatte, das einzige fit wird er sein. Ich meine, der kommt aus Wolfsburg und guck dir den Kerl mal an. Der war schon immer gut durchtrainiert. Der geht so ein bisschen in Richtung Shaqiri von seinem Körperbau. Fit wird er sein. Das Einzige, was er nicht hat, ist Spielpraxis. Und die braucht er. Und die kriegt er nur, wenn er spielt.
Genau.
Und schlimmer kann man es da vorne nicht machen.
Nee. Ja. Aber es ist schon verwunderlich im Endeffekt. Ne? Ich glaube, wir haben letzte Woche dann eher über De Camargo gesprochen. Das war ja doch die Sache, die sich so ein bisschen abgezeichnet hat.
Der ist noch nicht von der Liste.
Was hast du gesagt?
Der ist noch nicht von der Liste. Also für
mich. Ja, cool. Ja, aber er ist zumindest gerüchteweise was, oder zumindest wenn das stimmt, was die da preislich haben wollen, halt einfach zu teuer. Also nur Kauf möglich und 3 Mio ist halt schon.
Vor einer Woche war Larkic noch zu teuer, ne? Und da war Camargo noch mit 1 Mio gehandelt worden. Und
ja, nee, bei Larkic war doch eher das Thema, ab wann kaufen.
Also, nee, bei Larkic war die ganze Zeit das Thema Gehalt.
Ja, aber auch das Thema halbes Jahr leihen und danach zwingend kaufen. Und jetzt wäre ja die Variante anderthalb Jahre leihen und danach kaufen. Das ist ja dann auch schon mal eine ganz andere Nummer, wenn du dann eben die Ablöse erst nach anderthalb Jahren auf den Tisch legen musst.
Richtig, und was auch gut ist, wenn der Luggage-Transfer jetzt perfekt gemacht wird, da verzichtet er so halt die Medien. Berichte wirklich auch auf eine ganze Stange Geld. Das wären ja anstatt 2,6, was er verdient hat, verdient er bei der Eintracht nur noch 1,2 oder 1,3, was ich da gelesen habe. Das ist natürlich schon wesentlich weniger. Wenn es dann wirklich auch alles so stimmt, finde ich das durchaus respektabel, dass er sich dem angenommen hat, weil theoretisch hätte er ja auch einfach, wie so ein manch anderer Spieler, einfach sich einen schönen Lenz in Wolfsburg machen können. Ja, ist dann wirklich durchaus eine Sache, wo ich sage, okay, ziehe ich meinen Hut vor, dass er dann doch auch Bock hat zu spielen. Aber nochmal kurz zu De Camargo, ist halt auch die Angelegenheit, ja, da waren wir ja die ganze Zeit, auch letzte Woche sah das ja irgendwie richtig gut aus, dass De Camargo vielleicht zur Eintracht kommt, hätte mich ja irgendwo auch gefreut. Aber zuletzt muss es auch so gewesen sein, dass Eberl dem ganzen Riegel vorgeschoben hat und auch den De Camargo zu keinem direkten Bundesliga-Konkurrenten halt gehen lassen wollte.
Okay.
Also ist halt schwierig zu beurteilen, aber was ich halt für möglich halte, ist, dass ein Hoffer noch abgegeben wird. Dass da vielleicht doch noch der Wechsel mit Rapid Wien zustande kommt, wenn sich da Neapel nicht querstellt, weil im Prinzip ist es deren Spieler. In dem Moment, wo Hoffer weg ist, sehe ich halt auch einen De Camargo kommen.
Ein Vögelchen bei Twitter twittert mir geradezu, dass De Camargo wohl nach Fulham geht und da schon zum Medizincheck ist.
Ja, also Fulham oder Everton sind momentan eigentlich am dicksten in der Verlosung. Das wird wahrscheinlich auf jeden Fall die Premier League gehen, würde ich jetzt auch noch gerade sagen. Also ich finde die Idee von der Alex eigentlich richtig gut, dass wir auf jeden Fall nochmal einen gescheiten Backup dann haben, beziehungsweise De Camargo, wer weiß, ob das überhaupt ein Backup wäre oder wenn es noch nicht sogar noch mehr wäre. Aber es ist wirklich so.
Dann müsste es der unterm Strich nachher wieder mit zwei Stürmern spielen.
Ja, gut, ja, keine Ahnung. Das muss,
nö, weiß ich nicht, aber guck mal, wir haben doch, also ich meine. Matmur haben wir nie geholt als Stürmer. Das heißt, der ist dafür eingesprungen, aber den kannst du eigentlich von der Liste streichen.
Sehe ich auch so.
Und dann hast du einen Ocean, Totalausfall. Einen Hoffer gibst du ab und dann hast du im Prinzip nur drei Stürmer.
Ja.
Von denen einer sich schon ganz klar für die Tribünenrolle beworben hat und dann zwei Neuankömmlinge, die du um die Spitze streiten lassen kannst.
Ja. Sehe ich eigentlich genauso, aber wie gesagt, da machten uns halt die englischen Vereine einen Strich durch die Rechnung. Wie gesagt, gerade wenn es jetzt auch ablösetechnisch wirklich an diese 3 Millionen geht, dann macht das dann eh keinen Sinn mehr. Aber trotzdem, Alex, nur weil De Camargo dann vielleicht weg von der Verlosung ist, wenn Hoffer wirklich vielleicht nochmal auch nach Kaiserslautern, da gibt es ja auch noch das ein oder andere Gerücht, was sich da die ganze Zeit hält, dass Hoffer vielleicht doch nochmal zu Kaiserslautern geht. Und der Berater von Jimmy Hoffer hat ja jetzt wieder angekündigt, dass sie nochmal den Markt sondieren und mal schauen, was noch möglich ist. Dann ist es durchaus eine gute Idee vielleicht zu sagen, wir holen auf jeden Fall noch einen. Das ist dann vielleicht nicht De Camargo, aber es sind doch noch ein paar Stürmer auf dem Markt, die vielleicht als Backup ganz interessant wären.
Ja, also einer, der auch die ganze Zeit gehandelt wird, ist ja hier dieser Marco Livaja.
Ja, das ist natürlich eine gute Alternative, ja.
Genau, der ist ja auch noch im Lostopf drin. Und ja, wie gesagt, also da könnte schon noch was gehen. Und ich glaube einfach, dass das momentan auch noch so ein Weg ist, an dem wir dran sind.
Ja,
also das Hoffer ist... Hoffer weg und noch ein Stürmer dazu. Für einen Hoffer würd's mir leid tun. weil der ja schon seine Qualitäten hat, aber es passt halt im System nicht. Auf links außen kommt er an einem Inui nicht vorbei. Ja.
Ja, aber du musst auf jeden Fall den Hoffer noch abgeben, ansonsten bringt das halt gerade gar nichts.
Genau, also in der Konstellation glaube ich halt auch nur dran. Ne? Hoffer noch weg und dann kommt noch jemand.
Ja.
Und wie gesagt, ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Ist eine ähnliche Situation wie damals beim Transfer von hier Idrissou und Friend. Ne, da haben wir halt auch die ganze Zeit rumspekuliert, wer kommt, ein Friend, Idrissou, aber immer standen sie beide da. Könnte eine ähnliche Situation jetzt nochmal werden. Ja. Die hoffentlich ein anderes Ende findet.
Ja, erfolgreicher im Endeffekt in seinem Torausbeute, ne?
Ja. Also zumindest was die Personalie Friend angeht.
Ja. Naja, gut. Ja, Friend ist ja jetzt, wie gesagt, der ist ja jetzt auch zu 1860 gegangen, hat sich ja dementsprechend mal ein bisschen negativ geäußert. habt ihr es mitbekommen?
Nee.
Er hat sich ja ein bisschen negativ geäußert über die Eintracht, dass er halt auch von Fee eigentlich nie eine faire Chance bekommen hat. Aber seien wir mal ehrlich, da hat der Rob Friend doch irgendwo schon recht, ja. Also,
das hat er ja auch immer gesagt.
Ja. Und ist aber trotzdem interessant, dass er ja anscheinend den Vertrag bei der Eintracht vor seinem Weggang noch verlängert hat, weil das war ja die einzige Möglichkeit, wie er überhaupt bis zu seinem eigentlichen Vertragsende 2014 an 1860 München ausgeliehen werden konnte. Was ja ein sehr verwirrendes Vertragskonzept im Endeffekt ist, was jetzt uns hier noch präsentiert wurde. Ne? Wenn man sich das nämlich überlegt, der ist bis 2014 ausgeliehen. 2014 war der ursprüngliche Vertrag mit ihm vorbei, also hat er bei der Eintracht um ein Jahr verlängert. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine Kaufoption von 1860 München. Naja, aber die zahlt sie für einen 34-Jährigen oder so. Weiß nicht genau, wie alt er dann ist, aber dann sowieso nicht. Also das heißt, spätestens mit 34, 35 haben wir dann wahrscheinlich noch mal ein Jahr.
Ja, juhu.
Aber gut, vielleicht wechselt er dann auch wirklich nach Vancouver und dann ist die Sache eh gegessen. Aber gut, das alles, vielleicht schlägt er da auch ein bei 1860 wie die Bombe und wechselt dann zu Inter Mailand. Aber naja, wie auch
immer. Vielleicht. Also ich könnte
mir schon vorstellen, dass er da nochmal was reißt, weil ich sag mal, in den Momenten, wo er eine Chance bekommen hat, und das egal wo, in der zweiten Liga hat er seine Tore gemacht, in der U23 hat er seine Tore gemacht. Wann immer er drin war, hat er eigentlich ein gutes Spiel abgegeben. Was wir auch immer gesagt haben, ist, wenn wir ihn im Training gesehen haben, hat es einen guten Eindruck gemacht. Wir werden nie erfahren, welche Leiche da im Keller vergraben liegt.
Richtig.
Ja.
Von daher, alles Gute, Rob Friend.
Ja.
Ich bin gespannt, was er bei 1860 bringt, wenn er jetzt seine faire Chance bekommt.
Genau, so sieht's aus. Ansonsten, ja gut, die anderen Abgänge, die waren ja dann auch schon bekannt, die haben ja auch schon alle thematisiert.
Ja.
Ich denke, sonst wird auch von Seiten der Eintracht, glaube ich, keiner mehr weggehen. Also wie gesagt, Hoffer könnte vielleicht noch, ansonsten denke ich nicht, dass da noch irgendwas passiert.
Nee, also für mich ist das Thema jetzt auch durch. Das Einzige, was halt noch passieren kann, ist Hoffer raus, anderer rein.
Ja.
Und wenn Hoffer bleibt, dann kommt auch kein neuer mehr,
ja.
Meine Meinung dazu. Und außer Hoffer sehe ich auch sonst keinen Abgang mehr.
Und was da genau passiert, werden wir ja zwangsläufig in den nächsten 3 Tagen wissen, weil am 31. gegen 18 Uhr, meine ja, schließt das Transferfenster.
Ja.
Also bis dahin werden wir es definitiv wissen.
So schaut's aus.
So schaut's aus. Lass mich mal auf die Liste gucken. Das haben wir. Dann, Alex, erzähl doch mal was zu dieser Tapetenrolle.
Zu dieser Tapetenrolle. Ja, die meisten haben es wahrscheinlich irgendwo in den letzten Tagen gesehen. Wir haben seit Mittwoch am Projekt Zeichensetzen gearbeitet und zusammen mit ein paar Helfern, Marvin und ich, ein Transparent gemalt, was in der Ostkurve hing, zwischen Block 15i ist es, glaube ich, und 17 weiß der Henker was, auf dem stand: Keine Macht den Chaoten, ihr nervt. Die Idee, die kam uns letzte Woche Dienstag, so als Reaktion auf das Leverkusen-Spiel. Wir haben es kurz durchdiskutiert und dann sind wir auch direkt in Aktionismus verfallen. Wie wir es gemacht haben, könnt ihr bei uns auf der Homepage auch nachlesen. Wir hatten Unterstützung von der Fanbetreuung gehabt. Da vielleicht auch nochmal an der Stelle ein Danke an den Marc, der spontan seine Unterstützung uns zugesichert hatte und sich mit der Stadionsicherheit ein bisschen auseinandergesetzt, weil wenn man mit 33 Metern oder 66 Quadratmetern Papier ins Stadion einziehen will, dann guckt einen der eine oder andere Ordner schon mal ein bisschen dumm an.
Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja.
Ja, wir waren dann Eingang Gleisdreieck, hatten uns da relativ früh getroffen mit vielen helfenden Händen. Da waren wir halt schon drauf vorbereitet und dann hatte ich die Handynummer von der stellvertretenden Sicherheitsbeauftragten, weil der eigentliche Sicherheitsbeauftragte auch noch krank geworden ist. Und die hatte sich irgendwie gedacht, dass ich mal schnell bei ihr vorbeikomme und ihr zeige, was auf dem Transparent steht. Ist natürlich mit 33 mal 2 Metern jetzt nicht mal schnell in der Sicherheitszentrale gezeigt. Also da hatte sie, glaube ich, ein bisschen falsche Vorstellungen gehabt. Ja, und dann sind wir rein. Dann hat uns so einer der Ordner, also einer der Gruppenleiter, dieser blauen Jungs, mit in den Block rübergenommen. Das war relativ cool. Wir konnten uns im gesamten Stadion frei bewegen, weil wir haben ja alle keine Eintrittskarten irgendwo hinten in die Ostkurve rein. Die Ordner haben uns da auch geholfen. Eigentlich hätten wir es gar nicht hinhängen dürfen, sondern abgesprochen war, dass wir es bei Einlauf der Spieler für 5 bis 10 Minuten hochhalten. Dann haben sie dann, während wir es dann ausgerollt hatten und jeder sich davon überzeugen konnte, dass wir gute Absichten haben, haben sie sich dann umentschieden mit, naja, dann hängt's halt hin. Da waren wir natürlich auf Hinhängen nicht mehr vorbereitet und hatten gar keine gescheiten Materialien dabei gehabt.
Ja.
Auch total behämmert. Ich hatte dann noch so ein bisschen Kreppband dabei gehabt. Und das haben wir dann mit vereinten Kräften aber das Ding dann irgendwie an die Werbebande gepinnt. Da hing es dann auch von ungefähr 14 Uhr bis 15.40 Uhr. Und dann mussten wir es wieder runterreißen, weil ja, die Werbung durfte nicht natürlich
überdeckt werden wahrscheinlich dann, ja.
Genau, also die eigentliche Ansage war halt, die Werbung darf gar nicht überdeckt werden und das Ende vom Lied war halt, dass wir es 1,5 Stunden oder mehr als 1,5 Stunden da hängen lassen konnten. Von daher war das schon ein Zugeständnis, was wir da bekommen haben. Die Reaktionen um uns rum waren durchweg positiv, also alles, was an Besuchern im Ostblock, in der Ostkurve.
Im Ostblock, sehr gut.
Alles, was da so an Zuschauern reingekommen ist, hat sich halt direkt hoch zu uns gedreht, Daumen hoch gezeigt. Die ganzen Sanitäter, die da rumgelaufen sind, haben sich unten irgendwann zusammengetan, haben uns applaudiert, haben uns geholfen beim Festkleben, haben ja Leute von uns hochgehoben, damit wir besser an das Ding dran kamen. Also da war echt ein sehr, sehr positives Feedback, was wir da bekommen haben. Als wir es dann abmachen mussten, haben die Leute uns versucht, vom Plakat wegzuschubsen und gesagt, lass das jetzt hängen, das ist gut. Warum? ja, dann haben wir denen halt kurz erklärt, dass das die Vereinbarung mit der Eintracht war. Wir mussten es noch nicht mal entsorgen, da hat sich auch die Eintracht drum gekümmert. Also von daher, eigentlich ist es echt entspannt gelaufen.
Klingt aber eigentlich auch von Seiten der Eintracht relativ kooperativ dann im Endeffekt. Ne? Muss man sagen, lief dann die Zusammenarbeit mit der Fanabteilung lief okay, ne?
Das auf jeden Fall. Am Anfang war es halt von der Sicherheitsbeauftragten, hatte ich zumindest so den Eindruck, so ein bisschen mi. Ja, aber nachher lief's halt echt gut. Also gerade die Ordner waren halt echt kooperativ und nachdem sie halt auch, ich meine, klar, ne, unsere Message war halt nicht Pyrotechnik legalisieren, Emotionen respektieren und so ein Kram, sondern unsere Message war halt auch, war ja auch für den Verein was Positives. Es war ja mal für die Außendarstellung der Eintracht was Positives. Und das halt, am Dienstag ist die Verhandlung. Das sind halt alles Kleinigkeiten, die halt mit in die Waagschale geworfen werden.
Ja. Ich glaube, dass
wegen unserem Plakat jetzt auch nur ein Cent weniger gezahlt werden muss. Aber ich sag mal so, dass das Große und Ganze ist. Wir waren ja auch nicht allein. Wenn ihr euch die Bilder mal anschaut, da sind so viele einzelne Transparente, die noch hochgehalten wurden. Im Stehblock zum Beispiel waren so gelbe Transparente, wo drauf stand, anfeuern statt abfeuern. Doppelhalter mit irgendwas in die Richtung. Dann dieses große Pyromanen aussortieren auf der Gegengrade, was ausgerollt wurde. Also es waren halt echt viele Kleinigkeiten dabei. Ja. Und ich glaube, da war halt einfach auch genau das jetzt passiert, was auch unser Ansinnen war, einfach mal ein Zeichen zu setzen.
Naja, das ist, aber genau darum ging es halt auch, gerade in dieser schwierigen Zeit, das muss man dann jetzt auch einfach mal, auch von der anderen Fanseite muss man das jetzt auch einfach mal sehen, dass es jetzt auch keine zwei Lösungen mehr gibt, das haben wir ja letzte Woche schon diskutiert, es gibt momentan keine zwei Lösungen, das ist jetzt der einzig gangbare Weg, dass man die Pyrotechnik jetzt auch erstmal außen vor lässt. Alex, das habe ich zu dir letztens schon gesagt, als wir uns irgendwie getroffen haben zum lustigen Aufmalen im Endeffekt, ne, dass Pyromanen oder die Pyro-Befürworter und Pyrotechnik, das ist genau das gleiche wie ein kleines dickes Kind und die Schokolade. Ne? Das ist mal ganz nett, ja, mit der Pyrotechnik, aber wenn man das zu oft macht, genauso wie wenn man jeden Tag Schokolade frisst, beim Schokolade fressen, wirst du irgendwann dick. Ne? Dann bist du dick und musst irgendwann mal wieder was tun. Ne? Weil entweder du wirst weiter dick und bist ungesund oder du wirst mal wieder, musst mal wieder fit werden. Und so bei den Pyro-Befürwortern, die haben immer wieder die Pyrotechnik ins Stadion gebracht. Das ist dann auch das normale Maß dafür dann auch irgendwann verloren. Und jetzt ist es so weit, jetzt sind sie an einem Punkt angelangt, jetzt müssen sie halt sehen, jetzt muss ich einen kompletten Verzicht üben. Das ist genauso wie bei einem Kind, wie bei einem dicken Kind, jetzt muss er mal Diät machen. Und das ist der einzige Weg, wieder zurück zur Normalität zu finden. Und genau das ist jetzt der Weg auch für die Pyro-Befürworter, jetzt dem Verein wieder zu helfen, wieder da, einfach einen kompletten Verzicht zu üben. So ist das halt einfach. Und jetzt muss die Schokolade einfach erstmal in den Kühlschrank gepackt werden. Oder die Pyrotechnik, die wird mal jetzt nicht irgendwo anders bestellt.
Ja, was ich auch sehr gut fand, war, dass die Presse es auch ordentlich aufgenommen hat. Also da wurde ja sonst immer diese 15 Minuten Berichte über irgendwelche Fackeln im Blog siehst, haben sie halt jetzt das Thema auch allesamt aufgegriffen und darüber berichtet. Was ich halt auch sehr positiv fand, dass das dann halt auch im gleichen Maße erwähnt wird.
Ja, aber ich glaube, da haben wir auch einen kleinen Dank an das Vögelchen zu verrichten, was in der...
Bei der Sportschau mal angerufen hat, meinst du?
Was in der Pressezone mal... Die Kunde des Banners von den Dächern gezwitschert hat, dass es die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es nachher tatsächlich hatte. Also ich meine, es war ja überall, also es war bei Liga Total, es war bei Sky davon berichtet worden, was in der Sportschau kam. In der ARD war natürlich Weltklasse. Da habe ich dann auch irgendwie hier mal eine positive SMS vom Papa bekommen, der nicht immer jede Woche jetzt Angst hat, dass ich festgenommen wurde. sondern der dann halt direkt geschrieben hat, hast du den Banner gesehen? Was ich dann gesagt habe, jo, habe ich nicht nur gesehen, habe ich gemalt. War auch die Familienehre mal wieder hergestellt und ich war ausnahmsweise mal nicht der Hooligan-Fan.
Gehörst jetzt nicht mehr zu den Ausgestoßenen der Familie?
Nee, ich darf wieder mit an den Tisch.
Hervorragend.
Ja, also was man halt auch sagen muss, die Reaktionen, die waren natürlich auch nicht überall positiv. Ne? Also ich meine, ich sitze selbst in einem Bereich im Stadion, wo der ein oder andere Pyro-Befürworter ist. Und da wurde ich natürlich, als ich zurückkam, auch direkt irgendwie begrüßt mit den Worten, wo kommst du jetzt her? Du hast dann etwas mit dieser schwachsinnigen Aktion von da drüben zu tun. Wo ich dann sagen musste, oh doch, ich war dabei. Mhm. Also da, klar habe ich da von denen auch den ein oder anderen derben Spruch kassiert, aber ja, das war jetzt alles noch im Rahmen des Erträglichen. Also da habe ich schon auch einen ganzen Tag noch zu hören bekommen, wenn du das nächste Mal Bock hast, was zu malen, dann ruf vorher an, dann kann man dir schon sagen, was man da für clevere Sprüche draufschreiben kann.
Ja, ich glaube, so Dinge gehören dann halt auch dazu. Also, was ich jetzt einfach nur bei der ganzen Aktion hoffe, ist, dass das jetzt so ein bisschen den Anschub gegeben hat, dass es in den nächsten Wochen und bei den nächsten Heimspielen ähnliche Hinweise noch geben wird, dass man halt klar erkennen kann, dass es wirklich auch ein dauerhaftes Ansinnen ist, das Thema jetzt so zu machen und nicht wir beim nächsten Spiel dann gleich wieder in alte Tugenden zurückfallen und wieder Qualm ist.
Ja gut, also das ist ja jetzt der spannende Punkt, was im nächsten Spiel passiert. Ne? Also ich meine, wir hatten jetzt ein Heimspiel, kein Mensch zündet sich sein eigenes Stadion ein, also so clever sind wir ja, von daher ist es jetzt auch kein Maßstab, dass nichts passiert ist. Es gab ein paar Fans, die jetzt ein Zeichen gesetzt haben und jetzt muss man einfach mal abwarten, was passiert nächste Woche, weil dann zeigt sich erst, wie sinnig die Aktion wirklich war, weil was jetzt natürlich auch passieren kann, ist, dass du den einen oder anderen wieder angestachelt hast,
der sich
Löcher mit euren Scheißaktionen, euch zeige ich's, ich bin Ultra, ich bin derjenige, der hier, mir gehört der Verein und ich bin der richtige Supporter und ich finde Pyrotechnik gut, weißt du, das ist ja, das kann ja jetzt auch so ein bisschen in so eine Fanrivalität, die gar nicht gewollt ist und die mit Sicherheit auch nicht zielträchtig ist, schwappen. Und das wollten ja alle nicht mit der Aktion erreichen, aber das ist halt schon auch eine Möglichkeit, die ich auf uns zukommen sehe. Deswegen bin ich gespannt, was nächste Woche passiert.
Ja, ich hoffe aber auch, dass dahingehend nichts passiert. Aber Alex, du hast vollkommen recht, es gibt immer so ein paar Querköpfe, die sich durch so einen Schwachsinn dann angestachelt sehen. Aber gut, dann muss man, wenn das dann wirklich wieder der Fall sein sollte, kann man dann nur hoffen, dass Leute, die zuschauen im Stadion, dass die halt die Leute dann auch entsprechend zur Rechenschaft ziehen. Wie das ja jetzt auch anscheinend jetzt schon geschehen ist, jetzt wenn wir nochmal einen kleinen Rückblick auf Leverkusen werfen, da gab es ja jetzt schon mehrere Leute, die jetzt auch identifiziert wurden, die nachweislich anscheinend die ganzen Taten da begangen haben. Ich glaube, 3 der 4 sind jetzt noch nicht identifiziert, aber das ist jetzt schon mal eine ganz gute Quote. Ich glaube, 7, 8 hat man jetzt schon mal. Naja. 12.
Also laut Berichterstattung vorhin waren es irgendwie 17 Täter, die sie ausgemacht haben, wovon sie 12 identifizieren konnten. Bei 5 ist wohl noch, oder 11 identifizieren, bei 5 ist noch die Anzeige gegen unbekannt und einer hat sich ja wohl im Laufe der letzten Woche selbst gestellt, angezeigt, was auch immer.
Naja, so mit Zahlen habe ich da nicht so, also, aber ich wollte jetzt nochmal grundsätzlich sagen, also da gibt es ja dann schon irgendwie Erfolge, die zu verzeichnen sind und naja, vielleicht ist das dann halt auch ein Weg. Ja, hoffen wir mal, aber dass alles ruhig bleibt, weil ich habe jetzt auch wie keiner, glaube ich, im näheren Fanumfeld der Eintracht, die jetzt nicht total radikalisierend wirken, glaube ich, überhaupt kein Interesse daran, jetzt irgendwelche wieder fliegenden Körper da im Stadion zu sehen.
Ja, ich denke, das ist ein relativ klares und eindeutiges Bild bis jetzt.
Aber Alex, nochmal an dich, coole Sache, dass du, weil ich meine, du hast es gesagt, wir haben es so gemeinsam gemacht, natürlich, aber du hattest ja auch die Idee dahinter, die auch den Antrieb verspürt hat, und da wollte ich auch nochmal sagen, also Gratulation an dich oder auch, dass du da auch die Idee dann hattest, da auch noch die Initiative eigentlich zum Laufen gebracht hast. Ne? War wirklich eine coole Sache und ich denke, das kann man mal machen, nicht immer nur reden. Wir reden ja viel, wenn der Tag lang ist, besonders ich, ja. Oder auch mal hier bei Twitter, das ist alles ganz schön, wenn man hier mal so ein Zeichen absetzt und so. Aber wenn man nochmal irgendwie was Handfestes macht, da fühlt man sich dann gleich noch weniger nutzlos.
Ja, definitiv, da muss ich Marvin voll zustimmen, mal eben so ein 33-Meter-Plakat in oder Banner in 3 Tagen zu pinseln, das ist, glaube ich, auch nichts, was man mal so nebenbei macht. Also da vielen Dank an alle, die da gepinselt und unterstützt haben. Das ist doch ein Haufen Arbeit.
Ja. So.
Auch ein Haufen Arbeit kommt am Samstag auf uns zu, 18:30 in Hamburg, die ja jetzt bislang auch nicht ganz so schlecht gespielt haben. Zumindest die Teile, die ich am Sonntag in dem Spiel gegen Bremen gesehen habe, das wird jetzt nicht so einfach, glaube ich.
Ja, wobei, da gab es halt auch 2 Halbzeiten. Ne? Also die erste Halbzeit habe ich mir angeguckt und habe mir gedacht, mein Gott, HSV, pff, den hauen wir weg. Das gibt ja überhaupt kein Problem. Also ich fand,
ja,
überhaupt nicht ins Spiel gefunden. In der zweiten Halbzeit dann auch wieder umso mehr. Das Ding ist einfach bei denen, die haben Son, die haben Van der Vaart und die haben hinten einen Adler drin stehen. Und der Rest ist einfach Mittelklasse. Also da, wenn du es schaffst, einen Son und einen Van der Vaart aus dem Spiel zu nehmen, dann ist der Drops gelutscht. Dann musst du nur noch hinten am Adler vorbei, was ja was jetzt letzte Woche oder an diesem Spieltag wohl nicht ganz so schwer war, im nächsten Spiel aber mit Sicherheit wieder ein bisschen schwieriger wird, dann wäre das Thema eigentlich durch. Man kann aber mittlerweile bei der Eintracht von einer leichten Auswärtsschwäche sprechen. Der HSV hat eine Heimstärke. Also, ja, ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll, aber ich habe überhaupt keinen Bock, gegen HSV zu verlieren. Zumal an dieser Stelle, Gruß an meinen Geschäftsführer, der ist HSV-Fan und ich weiß ganz genau, was ich mir am Montag drauf anhören kann, wenn das tatsächlich passieren sollte. Weil ich habe nämlich im Hinspiel auch ordentlich ausgeteilt.
Mhm. Naja, also der HSV ist natürlich eine Mannschaft, wenn wir uns zurückerinnern an die Hinrunde, die sich natürlich jetzt schon ganz klar stabilisiert haben. Die haben sich sogar jetzt auch in der oberen Tabellenhälfte eingefunden von den ganz großen Abstiegssorgen, die am Anfang der Saison, wo das Abstiegsgespenst noch nach 3 Spieltagen schon so deutlich war, dass man an der Alster schon Angst hatte, dass man jetzt gleich ertrinkt oder so. Den haben sie sich jetzt entledigt. Jetzt haben sie mittlerweile einen Weg gefunden, sich weiter oben zu etablieren. Van der Vaart hat jetzt für mich jetzt kein so tolles Spiel gegen Werder Bremen gemacht, aber ja, wie das halt so ist, genauso der Adler, der kein tolles Spiel gemacht hat, gegen uns kann das schon wieder ganz anders aussehen. Das ist eine Mannschaft, die hat ein Konstrukt. Und gerade, was die Alex gesagt hat, Son, der war gegen die Eintracht schon gut, der war im Hinspiel schon gut.
Der war gegen ihn richtig stark.
Ja, und der war gegen Bremen stark und der ist halt auch mit der beste Spieler, der noch über ein so Potenzial verfügt, was noch mehr werden kann. Ich denke, jetzt Van der Vaart kann nicht noch besser werden, als er jetzt schon war. Also, und auch ein Rudnevs hat sich gut reingefunden. Der wurde ja auch am Anfang belächelt von wegen, na, jetzt hast du hier einen von der, ich glaube, Lettland oder Estland oder so, wo er halt die ganzen Tore geschossen hat. Aber der hat sich jetzt auch etabliert in der Mannschaft. Das funktioniert. Also, das ist schon ein Konstrukt, was einigermaßen okay ist. Aber die Alex hat vollkommen recht. Wenn du du dir die Defensive anguckst, Diekmeier, der hat noch nicht diese Klasse gefunden, die er zum Beispiel bei Nürnberg hatte. Ein Bruma und ein Westermann, die dilettieren eigentlich auch in der Innenverteidigung vor sich her. Westermann ist ja sowieso, dass der in der letzten Zeit nochmal Nationalmannschaft gespielt hat, das kann sowieso eigentlich keiner rational begründen in Zeiten des Traumfußballs von Jogi Löws, Wolkenstürmern, ja, aber gut, egal.
Eigentlich gibt es eine perfekte Begründung dafür. Also wer Bart Huber für den super Innenverteidiger hält, der holt sich als nächsten Kandidat auch einen Westermann.
Ja, aber ja genau, aber es sollte normalerweise nicht passieren. Aber gut, bei Löw, das ist wieder ein anderes Thema. Aber natürlich, der HSV, das ist gefährlich. Und wir haben schon eine gewisse Auswärtsschwäche. Ich will das jetzt, das brauchen wir nicht zu krass hochhängen, aber es ist natürlich so, dass man eindeutig die meisten Punkte zu Hause geholt hat. Aber ich sag mal so, ein Punkt könnte auch gegen HSV drin sein. Es muss jetzt kein Sieg werden. Sowieso werden jetzt die nächsten Wochen, das könnten auch mal saure Gurkenwochen werden. Ja, das wird alles nicht so einfach. Aber man muss ja auch nicht, gegen den HSV muss man auf keinen Fall verlieren. Und ich denke, die Mannschaft hat schon die Stärke. Hey, aber ganz ehrlich, vielleicht bringt auch ein Lakic jetzt nochmal was. Der bringt jetzt nochmal was Neues in die Eintracht-Mannschaft rein. Ja, ich meine, die ganze Zeit war es ausrechenbar, dass vorne wir eigentlich immer nur eine Null bestehen haben, der, egal wer das jetzt ist, ob das der Matt Moore ist oder der Ocean trifft, dass du dafür überhaupt keinen Abwehrspieler abstellen musst, weil der trifft eh das Tor nicht. Und jetzt ist es vielleicht schon mal ein bisschen anders.
Also das Spiel am Wochenende, das hat ja noch ein ganz anderes Geschmäckle für mich. Ne? Also mir ist irgendwie die letzten Wochen total abgegangen, wo Mainz steht. Da gucke ich letzte Woche auf die Tabelle und denke mir, oh, was machen die denn direkt hinter uns? Die sind 3 Punkte hinter uns, haben die bessere Tordifferenz. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass die am Wochenende gegen Bayern gewinnen. Aber jetzt stell dir mal die Situation vor. Wir holen in Hamburg keinen Punkt und Mainz gewinnt gegen Bayern. Dann kotze ich aber richtig. Gegen Hamburg verloren und noch die Mainzer an mir vorbeiziehen lassen. Absolutes No-Go fürs nächste Wochenende. Also Minimum 1 Punkt.
Ja, 1 Punkt wäre schon gut. Aber du weißt halt, Mainz hat halt zum Beispiel auch genau das, was wir die letzten Wochen nämlich nicht hatten, oder eigentlich die ganze Saison nicht. Die haben einen Stürmer, der trifft wie sonst was. Ne? Die haben Adam Schorloy, wie man den auch immer ausspricht. Ja, also die ungarischen Namen, das weiß ich nicht, da tue ich mir manchmal ein bisschen schwer. Der eine sagt Schorloy, der andere sagt Schorloy, der andere sagt was sonst was weiß ich. Aber ihr wisst, wen ich meine. Der hat ja jetzt schon 11 Saisontore geschossen. Wenn du unsere Stürmer anguckst, was die da vorne gemacht haben, also frag mal Matt Moore, wie viele Saisontore der gemacht hat. Ich glaube, es war 1 und der Ocean hat auch mal 1 reingeguckt. Da ist halt auch was am Entstehen und die ist natürlich eine sehr kompakte Mannschaft, die Mainzer, die auch wieder zu alter Stärke zurückgefunden haben, da hast du vollkommen recht, die sitzen uns ganz schön im Nacken. Deswegen, 1 Punkt wäre auf jeden Fall eine feine Angelegenheit beim HSV, da könnten wir auch auswärts so wunderbar mit leben, finde ich.
Ja. Und ansonsten können wir fürs nächste Heimspiel vielleicht nochmal eine Tapetenbahn ausrollen, Mainz nervt nämlich auch.
Ja, Mainz nervt auch, ja. Aber mich nerven eigentlich so die meisten Teams, die jetzt nichts mit der Eintracht zu tun haben. Also hier auch, naja.
Ja, weiß ich nicht. Also es gibt ein paar, die nerven mich nicht so. Freiburg zum Beispiel.
Freiburg ist sowieso eigentlich mit, auch, also ich meine, wenn du dir überlegst, die haben, glaube ich, in der ganzen Saison jetzt 1,25 Millionen Euro investiert, also so roundabout. Ja, 1,257 Millionen, also so um den Dreh halt. Und wenn du überlegst, was die dann halt leisten, mit wie vielen jungen Spielern, das ist schon sehr, sehr respektabel. Klar, die mich jetzt auch nicht, aber da gibt es ja dann so, wie gesagt, Hoffenheim fand ich, bitte was?
Augsburg zum Beispiel. Augsburg nervt mich auch nicht. Augsburg freut mich, wenn sie in der Liga bleiben, wenn sie nicht absteigen.
Ja.
Aber ansonsten, keine Ahnung, Fürth, Hoffenheim nervt, Düsseldorf nervt.
Ja, Wolfsburg gehörig.
Ja, aber ganz ehrlich.
Alle. Ist auch ja. Ein paar.
Aber ganz ehrlich, jetzt nochmal, wie gesagt, wir haben jetzt Hoffenheim besiegt und das war auch wichtig, das war richtig, weil es ein direkter Abstiegskonkurrent ist. Ja? Also ich meine, das genauso Punkte musst du jetzt auch holen wie gegen Hoffenheim. Ja. Weil die sind unten, die sind am Boden und wenn du dich ganz klar in dieser Liga auch etablieren musst, musst du so Dinger gewinnen. Das haben wir jetzt gegen Hoffenheim gemacht, das war sehr gut. Aber es ist schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, wenn der Hoffenheim einfach mal so 3 neue Spieler holt. Ja, also ich meine, das war ja jetzt so und dass die beide einsatzfähig waren in kürzester Zeit, das lasse ich nochmal dahingestellt sein, aber es ist schon, da wird schon nicht mit ganz legalen Mitteln hier Wettbewerb betrieben, also wo die das Geld erwirtschaften, will ich mal meinen, ne? Das ist dann auch die Frage, aber so ist es halt, wenn man einen Club hat, der irgendwo doch einen reichen Sponsor mehr oder weniger hat, dann funktioniert das halt alles doch mal einen Tick besser, deswegen... Wenn Augsburg sich zum Beispiel retten sollte, im Gegensatz zu Hoffenheim, dann haben die es auch wirklich verdient.
Ja, absolut.
Ja, Definitiv.
Deswegen nervt Augsburg auch nicht und Hoffenheim umso mehr. Aber ist euch mal aufgefallen, dass wir mittlerweile 20 Punkte Vorsprung vorm direkten Abstiegsplatz haben?
Ja, das ist schon okay, ja.
Und wenn man das jetzt mal vergleicht, die Bayern haben 11 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Deren erklärtes Saisonziel ist es ja, Meister zu werden. Ne? Das heißt, die haben 11 Punkte Vorsprung auf den Platz, auf den sie nicht hinwollen. Unser Ziel ist es, nicht abzusteigen. Und wir haben 20 Punkte Vorsprung auf den Platz, auf den wir nicht hinwollen. Das heißt, wir stehen quasi 9 Punkte besser da als Bayern. Hätten wir doch das wieder schön gerechnet.
Die Rechnung gefällt mir außerordentlich gut, ja.
Ja. Das ist interessant. Also ich habe mit der Hälfte wieder, war wieder Mathe dabei. Ich habe schon abgeschaltet. Aber
wir malen es dir auf, Marvin.
Ja, malt mir das mal auf oder so. Oder erklärt mir das nochmal anhand von Legosteinen, da bin ich sofort dabei. Ja?
Wir erklären aber, dir das anhand von Mispelchen.
Ja, Mispelchen, da bin ich dann auch dabei. So kann ich mir das immer am besten merken. Aber die Alex hat natürlich recht. Wir sind natürlich momentan, was unser Saisonziel anbelangt, richtig gut dabei. Das ist ja auch schon mal eine Ansage. Aber ich denke, so kann es ja weitergehen. Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt bald die 40 Punkte wirklich mal zusammenhang haben, dann können wir uns auch vielleicht über andere Sachen wirklich mal unterhalten. Ne?
Ja, so schaut's aus. Vor allen Dingen, also das sind halt so ein paar Sachen, die noch offen sind, die jetzt, wo das Buch einfach auch mal zugemacht werden muss, damit Ruhe einkehrt und man sich richtig auf den Rest der Saison konzentrieren kann. Da geht's zum Beispiel um eine Vertragsverlängerung vom Rode. Und da muss ich mal sagen, also da hat's mir gestern auch mal ganz gut gefallen, dass er nicht der herausragende Spieler war, sondern dass es halt auch einfach mal sichtbar wurde, dass ein Rode so glänzt, weil er an der Seite vom Schwegler steht. Nimmst du ihm einen Schwegler weg, dann ist er nicht mehr der super duper hochgejagte Spieler hinten auf der Doppelsechs. Das ist ein Duo, was da hinten funktioniert und nicht der Sebastian Rode Superstar.
Ja. Nee, ja, also da hast du vollkommen recht. Das funktioniert in diesem
Top-Level. Ne? Also er ist nach wie vor ist er ein Top-Spieler, ne? Aber
das
Kirsche im Dorf lassen und ich finde, vielleicht sind es auch gute Signale in seine Richtung, dass er vielleicht sich auch noch einen Tacken verbessern kann und zu einem wirklich alleine gut spielenden Top-Spieler zu werden und nicht im Licht vom Schwegler nur glänzen zu können.
Ja. Ah ja, und sowieso denke ich auch, dass sie im Jahr, ein weiteres Jahr Frankfurt oder so sowieso noch gut tun würde. Aber andererseits muss man auch mal sagen, dass die ganzen Möglichkeiten mittlerweile auch im Sand versiegen. Also Kehl hat einen Vertrag bei BVB, glaube ich, um ein Jahr verlängert. Ja. Jetzt haben die Nuri Sahin wieder. Also der angedachte Wechsel, wo ich eigentlich von ausgegangen bin, dass dass Rode zum BVB wechselt, der sieht sich jetzt nicht mehr ganz so klar aus. Und ich weiß nicht, ob er jetzt für den ganz großen Schritt Bayern, hat doch mal Sammer eigentlich das schon angedeutet, dass er da ernsthaft wirklich in Erwägung gezogen werden kann. Da muss man wirklich mal auch rational denken. Die haben einen Martinez, der hat 40 Millionen gekostet. Die haben hier diesen Luis Gustavo und dann haben sie noch andere, die in der defensiven Mittelfeld auch gar nicht so schlecht sind. Also da würde er auch keine Rolle spielen. Insofern wäre er bei der Eintracht, gerade wenn es gut läuft, auch ganz gut aufgehoben.
Ich glaube auch nicht, dass ein Rode irgendwo auf der Liste auf irgendeiner Seite von Guardiola auftaucht. Ne? Also da müssen wir auch mal wieder die Kirche im Dorf lassen. Soweit sind wir dann auch noch nicht. Und wenn du dir die Meldung von heute mal anguckst, ich weiß, eine französische Zeitung hat heute geschrieben, dass Guardiola vom FCB 287 Millionen zur Verfügung gestellt bekommen hat für Transfers in der nächsten Saison.
Ja, klar. Ja. Ah ja, also, wenn sie das Geld haben.
Da fallen momentan andere Namen als Sebastian Rode.
Ja. Naja, das ist auch ganz klar. Wie gesagt, ich fand, wenn wir jetzt hier ist eigentlich ein bisschen Eintracht off-topic, aber wenn du dir das Gerücht mal angehört hast mit Lionel Messi, der dann irgendwie gerüchtet wird, ja, die Bayern wollen mit Hilfe von Sponsoren die 200 Millionen Ablösesumme, die da irgendwie im Vertrag stehen, irgendwie versuchen zu stemmen. Das ist zwar alles krank, aber wer kann's? Das können schon die Bayern irgendwie, ja. Aber das ist dann auch nicht mein Thema. Und dann aber dann erreichst du sowieso Summen.
Haut eure beschissene Kohle zum Fenster raus.
Genau.
Dann ist er endlich weg. Da ist er ja. Ruhe.
Ja, aber ich denke, so blöd werden die auch nicht sein. Das brauchst du innerhalb der Liga, also innerhalb unserer Bundesliga brauchst du sowas sowieso nicht. Und ich denke, du kannst auch anders die Champions League gewinnen. Aber das ist auch nicht unser Bier. Ja. Wir haben ja nichts mit den Bayern im Endeffekt am Hut. Aber wir erfreuen uns am Rumdeletieren anderer.
Genau. Aufstellung hatten wir ja soweit schon quasi durch. Ich gehe davon aus, dass Schwegler und Jung jetzt erkältungsmäßig wieder zurückkommen und dass ein Lakic im Sturm stehen wird. Und ansonsten wird es da keine nennenswerten Änderungen zu der Aufstellung gegen Hoffenheim geben, oder?
Ja, muss man mal gucken. Aigner war jetzt auch verletzt. Der hatte irgendeine Knieprellung oder so.
Ah, stimmt, ja.
wenn Aigner nicht fit werden sollte, dann wäre Matmur eine Alternative auf rechts.
Ja, wäre deine Theorie, dass ein Ocean auf der Tribüne sitzt, aber wieder hinfällig?
Ja, mal sehen. Wir haben ja auch noch den Ersatz für Hoffer, der ja noch transferiert wird. Und dann sitzt auch Ocean wieder auf der Tribüne.
Ja, okay. Wenn du in dieser Logik bleiben möchtest, dann stimme ich dir dazu. Auf
jeden Fall schon mal einen Sitzplatz warm halten. In den Ledersesseln. Ja, also das wäre noch so ein Punkt. Schwegler gehe ich ganz fest davon aus. Ich meine, der hat die zweite Halbzeit hat er 20 Minuten, glaube ich, gespielt gehabt. Von daher wird der am Samstag definitiv spielen, sei denn es kommt jetzt was dazwischen. Jung gehe ich auch mal von aus, dass er zurückkommt. Und ansonsten müssen wir halt abwarten, was die Woche noch passiert. Wenn die Woche nicht mehr viel passiert, könnte maximal Aigner ausfallen, dafür könnte Matmur kommen. Vorne im Sturm wird, wenn denn die Tinte mal trocken sein sollte, auf jeden Fall ein Lucket spielen. Und ansonsten bleibt alles, wie es ist. Ruhige Fahrwasser bei der Diva.
So gefällt mir das.
Ja.
Ruhig und konzentriert weiterarbeiten, dann wird das Saisonziel schnellstmöglich erreicht.
Dann wollen wir mal ruhig tippen. Frau Alex, fangen Sie doch mal an, Sie sind ja bestens vorbereitet.
Ja, ich bin da so ein bisschen, also ein Punkt muss her, aber ich gehe nicht euphorisch in das Spiel rein, weil das wird ein hartes Ding. Wenn die drei eben schon mal genannten Personen einen guten Tag erwischen, dann wird's echt schwer. Zumal wir auswärts ja, wie auch schon gesagt, uns nicht ganz so leicht tun. Ich tippe auf ein 1-1. Wir werden in der Abwehr immer stabiler. Schießen aber vorne auch nicht mehr so viele Tore. Deswegen 1-1. Und ich würde mich freuen, wenn mich die Mannschaft eines Besseren belehrt und den HSV 4-0 aus seinem eigenen Stadion fegt. Mein Tipp bleibt aber, nur fürs Protokoll, beim 1-1.
Hervorragend. Ist notiert. Herr Marvin?
Ja, ich hätte Ähnliches getippt. Ich denke auch, es wird ein ganz gagelig, ganz gageliges, schwierig, komisches 1-1. Bei komischem Wetter in Hamburg, aber wir gaunern uns mit einem Punkt nach Hause und erfreuen uns der 34 Punkte. Das wird ein akzeptabler Samstag.
Das heißt, du sagst auch 1-1?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann sind wir uns im Kollektiv einig, weil mein Tipp wäre auch 1-1. So gerne ich drei Punkte mitnehmen würde, so richtig dran glauben, dass da mehr draus wird, will ich derzeit nicht. Ich freue mich über alles, was mehr ist als das von uns getippte.
Und plötzlich sind bei Bet & Win die Quoten gesunken.
Ja, das ist quasi wie bei Aktien von großen Computerherstellern. Wenn die Analysten das anders bewerten, dann geht es da schon mal bergab. Das ist halt einfach so.
Was wir in der Macht haben.
Genau.
Ach, naja,
außer Bannerwerbung können wir auch Bettquoten zum Schreien bringen.
Wenn ich das könnte.
Punkt langt aber für einen gesicherten vierten Platz.
Ja, das wäre doch optimal. Also ich meine,
ziehen von daher.
Genau, ja. alles, was nicht eine Null ist, ist schon mal gut. Umso näher wir unserem Ziel mit den 40 Punkten kommen, umso besser.
Genau. Und schlechter als Platz 5 können wir nach dem Spieltag auch nicht landen, also ist doch auch okay.
Ja, aber wer will schon auf der 5 stehen, wenn er eine 4 haben kann?
Also dass Mainz gegen Bayern irgendwas reißt. Also da.
Nee.
Ja, eigentlich kann das nicht angehen.
Ja, die Bayern dürfen sich ja auch nichts mehr erlauben. Du siehst ja, dass Dortmund mittlerweile auch wieder in einer richtig guten Verfassung ist, ja. Die schlagen den einen oder anderen eigentlich immer, hauen sie vor den Latz. Auch gegen Nürnberg war das wieder eine relativ souveräne Demonstration. Also, was soll man da sagen? Ja? Die Bayern dürfen auch nicht den Fokus verlieren und dann müssen die halt auch gegen Mainz gewinnen.
Ja, also das auf jeden Fall. Ja. Ich denke aber auch, dass sie das irgendwie hinkriegen werden. Also.
Wobei der halt auch eigentlich Pest gegen Cholera gewinnt, ne? Spielt.
Mir sind die Bayern komplett Latte. Ich bin da auch nicht gegen, mir ist es einfach komplett scheißegal.
Genau, die sollen halt einfach das, was sie machen, was sie immer tun, nämlich gewinnen. Das ausnahmsweise mal und damit ist das Thema dann eine Woche erledigt.
Gut.
Ja, dann danke ich in die Runde und würde sagen, wir machen den Sack für die Woche zu, oder?
Hast du schon angekündigt, dass wir nächste Woche unsere 100. Sendung haben?
Nein, habe ich noch nicht.
Tease doch mal ein bisschen. Oder habe ich jetzt was ausgeplaudert?
Nö, das wird genauso wie jede Woche, nur dass es dann die 100. Sendung ist.
Also ich habe schon eine Flasche Champagner kaltgestellt, die ich dabei dann...
Genau, also wer Champagner trinken möchte, der schickt uns eine Mail, dem geben wir dann die Adresse von Alex. Der kann dann da hinfahren und kann dann da mit Champagner trinken.
Großblond, blauäugig, 1,80. Durchtrainiert.
Du bist keins von dem, was du gerade genannt hast.
An meine Antwort.
Entschuldigung, aber das ging jetzt gerade nicht an.
Alex sucht den Bachelor.
Oh, es gibt Champagner und Rosen.
Ja. Aber nicht, dass dann auf einmal hier in meiner Küche zwei Typen miteinander knutschen, ne?
Naja.
TV.
Ja, bevor das jetzt hier noch weiter...
Dich nicht in deiner Abmoderation stören.
Hervorragend. Bevor das jetzt hier noch weiter irgendwelche Kreise annimmt, die wir hier nicht haben wollen...
Es nimmt jetzt schon die Kreise an, jetzt greifst du schon die Alten an, das ist unglaublich.
Von einem Kreis zum anderen, hervorragend. Wir machen den Sack für diese Woche zu, diese Woche früher dran, das heißt viel Zeit, wo ihr euch diese Folge anhören könnt. Und ansonsten freuen wir uns auf das kommende Fußballwochenende, wünschen viel Spaß und der Eintracht und uns 3 Punkte und melden uns in der nächsten Woche mit der 100. Sendung wieder. Bis dahin, macht's gut.